Russisch ist seine Muttersprache, er ist dort geboren und natürlich hat er mit großem Interesse die Wahlen in Russland verfolgt. Ich freue mich, dass wir jeden Montag Sergej Lochthofen in der Leitung ist. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Ich gehe mal davon aus, ganz Europa hat nach Moskau geschaut. Das ist für uns ja allein schon wegen unserer Gasheizung wichtig.
Sie haben nach Russland geschaut. Schauen Sie dann original russische Sender? Schauen Sie dann die deutschen Sender? Schauen Sie BBC? Oder wie informieren Sie sich über die Wahl? Oder wie haben Sie sich über die Wahl in Russland informiert?
Ich fange früh morgen an, nicht mit Radio Frei, das muss ich jetzt ganz ehrlich bekennen, sondern mit Deutschlandfunk kurz nach 6. Das ist aber eine Tradition, die habe ich seit meinem 15. oder 16. Lebensjahr. Insofern wird sich das auch nicht mehr ändern. Es ist nach wie vor ein Sender, wo man Politik und aktuelle Themen gut aufbereitet bekommt. Ich schaue natürlich viel auch ins Internet rein, speziell Russland, aber ich muss sagen, außerhalb der Blogs, alles, was so halboffiziell ist, ist alles ein Brei und erinnert doch ein bisschen an Zeiten, die man glaubte, hinter sich zu lassen. Das heißt, das offizielle Russland ist politisch, wenn es um Sendungen, Kommentare und andere Dinge geht, ja sehr, sehr, sage ich mal, restriktiv nach wie vor und sehr noch, ich würde fast sagen, stalinistisch, aber das ist ein bisschen übertrieben.
Aber es ist schon doch Staatsfernsehen und dementsprechend muss man da immer die Propagandakeule im Hintergrund vermuten?
Ja, das ist eindeutig so und ich freue mich ja darüber, dass jetzt parallel dazu doch eine neue Öffentlichkeit entsteht, dass da auch wichtige Leute eine Rolle spielen, wie dieser Schriftsteller Akunin, den sie ja auch ins Deutsche übersetzt haben. Es ist ein Bestsellerautor in russischer, das heißt, ein paar Leute wenigstens kommen, die man kennt, denen man auch etwas zutraut. An sich ist das Land ja, sag ich mal, seit Jahren in so einer Stagnation und es ist zwar Hoffnung, aber die Hoffnung ist nicht unberechtigt, dass der Putin doch in ein ganz anderes Land zurückgekehrt ist, jetzt auch wenn er nicht wirklich weg war und dass das eine Übergangsgeschichte ist. Schauen Sie doch mal, aus Russland ist in den 20 Jahren aber auch nichts gekommen außer Öl und Gas. Das ist wie ein Entwicklungsland eigentlich. Es gibt keinen Computer, der aus Russland was zu bedeuten hat. Es gibt kein Auto, es gibt kein Flugzeug, kein nichts. Das heißt also, das geistige Potenzial eines großen Landes mit seinem großen auch Menschenpotenzial, es ist nicht gehoben worden. Und da ist natürlich ein KGB-Mann an der Spitze vielleicht auch nicht der Richtige.
Wie viel Leidenschaft, wie viel Gefühl ist bei Ihnen noch dabei? Sie sind geborener Russe, das ist Ihre Muttersprache. Betrachten Sie das aus einer Distanz oder regen Sie sich da auch auf?
Naja, ich bin ja mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen, auch wenn von mir immer Legenden verbreitet werden, ich hätte in Moskau studiert und einige behaupten sogar, ich sei KPDSU-Mitglied, ist natürlich alles Blödsinn, mit 5 Jahren kannst du weder das eine noch das andere machen, aber ich bin natürlich mit dem Land verbunden, dadurch, dass ich, sage ich jetzt mal, die russische Sprache beherrsche, natürlich auch Literatur immer gelesen habe, aber das ist natürlich so eine Betrachtung, die ein bisschen romantisch ist auf das Land, das reale Land, das hat sich in den letzten 20 Jahren stürmisch verändert und ich sage jetzt mal, aus der Distanz sieht man zwar vieles klarer, aber jetzt zu behaupten, ich sei ständig mit Russland beschäftigt, das wäre übertrieben. Da bin ich viel zu stark hier verankert mit Thüringen und Deutschland.
Es ist ja in den Großstädten zu beobachten, dass es eine politische, künstlerische, kreative Szene gibt, die sehr westlich orientiert ist. Reicht das als Protestpotenzial aus, um die Verhältnisse tatsächlich zu verändern?
Na, wir müssen natürlich aufpassen, dass alles, was wir so betrachten, schauen wir uns alles aus europäischer, westeuropäischer Sicht an. Russland ist Europa, aber es ist natürlich ein Kontinent für sich nach wie vor, obwohl die Sowjetunion größer war und ein Teil davon ja abgefallen ist. Und vor denen stehen einfach zwei Modelle. Ich meine, das eine ist das mühselige Westliche mit der Demokratie, die es nicht immer attraktiv ist. Man hat immer zu tun, es ist nervig, man muss richtige Wege finden. Kaum hat man was Richtiges gefunden, wird man abgewählt. Also das Ganze ist ja auch ziemlich anstrengend, Demokratie zu sein, auch wenn wir sehen, dass es ein großes, erfolgreiches Modell ist. Auf der anderen Seite haben wir einen Raubkapitalismus in China, der gepaart ist mit einer politischen Clique, die an der Macht ist, die sogar für sich behauptet, sie sei kommunistisch, das ist ja lächerlich, der ganze Vorgang. Eine größere Ausbeutung als in China einer kleineren Textilfacharbeiterin passiert, kann man ja kaum haben im Kapitalismus. Das heißt also, dieses Modell ist aber für die Russen auch sehr attraktiv, da kann man dran an der Macht bleiben, dann kann man die Macht abschotten, niemand schaut rein, keiner darf Kritik üben. Man kann sich dicke Autos leisten, man kann sich eine Villa in Côte d'Azur, an der Côte d'Azur leisten und gleichzeitig, sage ich mal, ein properes Land regieren. Aber China ist nicht Russland, das verstehen die Politiker in Russland nicht, das wird nicht so funktionieren.
Das wird nicht so funktionieren. Wie wird es denn weitergehen? Also der Schriftsteller, von dem Sie gesprochen haben, der sagt, Putin wird seine 6 Jahre Amtszeit nicht halten können. Es wird einen Umbruch geben und die Situation wird sich massiv ändern. Teilen Sie diese Auffassung?
Also das kann im Prinzip keiner jetzt sagen. Wir können natürlich mit Blick auf andere Regionen der Welt sagen, es kann sehr schnell passieren. Denken Sie an Ägypten, denken Sie an Tunesien. Aber wir können natürlich solche eruptiven Vorgänge, wie sie da passiert sind, für Russland nicht wünschen. Das ist für uns viel zu gefährlich hier. Das heißt also, wenn in Russland das Ganze zusammenbricht und niemand weiß, wie es weitergeht und vielleicht noch radikalere Leute dran kommen, das können wir im Augenblick nicht ausschließen. Dahin tendiert das ja eigentlich in diesem arabischen Frühling. All das können wir hier nicht brauchen. Wir brauchen verlässlichen Partner in Russland. Aber Russland hat eben das Dilemma, es ist eigentlich von der Struktur hier ein Entwicklungsland. Man verkauft Rohstoffe und kann noch nicht mal was daraus machen. Das heißt, da muss sich etwas ändern. Ob der Putin 6 Jahre durchhält oder nicht, ich glaube eher ja. Es sind immer die Wünsche, auch die berechtigten Wünsche der Opposition. Aber schauen Sie doch mal die Koalition in Deutschland an. Schwarz-Gelb. Jeder sagt doch im Prinzip, da ist gar nichts mehr, was die zusammenhält. Aber die Macht wird sich schon noch über die Runden bringen.
Mhm. Welche Alternativen gäbe es denn? Also die Leute, die westlich orientiert sind, Chodorkowski und der Schachweltmeister und die Opposition, die ernst zu nehmen ist, die wird ja weggesperrt. Und die anderen, die noch da sind, die Kommunisten und andere kleinere Parteien, die haben doch gar nicht das Zeug, oder, dazu?
Nein, das ist ja das Dilemma in Russland, auch diese neue Zivilbewegung, die da ist, die erstmal gut ist, das tut dem Land auch gut, die hat noch keine Köpfe hervorgebracht, an die man sich orientieren kann. Auch wenn Sie den Akunin nochmal ansprechen, der Mann ist ein Katalysator, der kann für Solidität sorgen in so einer Bewegung, aber er selbst sicherlich möchte gar nicht ein Václav Havel sein. Das heißt also, es ist so, dass die Opposition in Russland noch niemanden hervorgebracht hat, der gewisse Ausstrahlung hat, der eine Solidität verkörpert und der möglicherweise sogar tatsächlich auch keine klebrigen Finger hat, wie man das feststellen muss, denn die meisten, auch Herr Putin, wird ein schönes Konto in der Schweiz längst haben. Das heißt, also man bereichert sich auch hier sehr schnell, wenn man Macht hat. Also das ist wirklich nach wie vor eine Übergangsphase und wir können nur hoffen, dass die Präsenz jetzt Putins dazu führt, dass der nächste Schritt nicht radikal kommt, aber eben klar sein wird.
Also die Gefahr immer bei Transformationsprozessen, dass eine Destabilisierung kommt, und die ist natürlich Russland und auch Europa nicht zu wünschen.
Nein, auf keinen Fall. Insofern hat ja Putin auch eine Funktion gehabt. Wir denken ja mal an diese räuberischen Zeiten zu Jelzins Ära. Das heißt, die Bereicherung, diese ganzen Milliardenvermögen sind ja damals gemacht worden, indem man einfach das Volk und das Land ausgeplündert hat. Also sehr viele, sehr grob, sehr unsinnig gemacht. Er hat dann ein bisschen Stabilität reingebracht, aber eben halt tatsächlich mit diesem KGB-Hintergrund. Das heißt also sehr machtbewusst und keineswegs demokratisch. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, über den kommt er nicht hinweg. Der Nächste, der wirklich was für Russland machen kann oder machen muss, der muss die Wirtschaft entwickeln, der muss das Land in der Wissenschaft wieder voranbringen. Und das ist ein mühseliger Weg. Da müssen Sie so auf 20, 30 Jahre projizieren.
Mhm. Reden wir mal oder bleiben wir beim Machtmenschen. Da kommen wir nach Thüringen. Der Skandal um Herrn Köckert.
Ich kann mich nicht daran erinnern.
Ja, aber,
dass wir Vergleichbares hätten.
Nein, natürlich nicht, aber jeder Politiker muss ja einen gewissen Machtinstinkt haben. Wir können auf der einen Seite reden über das Duell Machnich und Matschi, oder wir können über Herrn Köckert reden. Was ist Ihnen denn lieber?
Naja, das ist schon etwas klein-klein. Ich meine, das ist Thüringen. Herr Machnich fällt ja nur in Thüringen auf, weil die anderen Thüringer sehr bieder sind, sehr brav sind. Das ist im Bezug auf Matschi ja sicherlich der Fall. Also ich glaube, der Machnik hat die Karten in der Hand, der will in Berlin etwas werden, der kennt den Gabriel sehr gut. Also wenn da Posten zu verteilen sind nach der nächsten Bundestagswahl, wovon ja viele ausgehen, dass es eine große Koalition gibt, dann möchte er dort landen. Aber der ist nun mal hier schon Wirtschaftsminister, der wird dort nicht den Ausputzer machen wollen. Da muss man sich das genau anschauen, hat er diese Chance oder sind wir nur in der Provinz der Meinung, dass das so doll ist, dass der dahin geht. Wenn der nicht dahin geht, dann wird er sicherlich nach der Macht hier greifen, weil er einfach der energischere, der aktivere, der auch schnellere ist. Der Hamachi hat durch Beharrungsvermögen, nicht durch überzeugende politische Tatenkraft diesen Posten bekommen. Das heißt also, da findet eine Verdrängung statt. Das hatten wir ja schon einmal. Herr Schuchert ist damals von Herrn Davis verdrängt worden, was der SPD aber nicht unbedingt genutzt hat. Sie ist ja in diesem Ghetto der dritten kleinen Partei verharrt und einen Machtwechsel unter Machnik oder einen Politikwechsel unter Machnik oder Matschi sehe ich im Augenblick nicht. Das heißt, sie sind lieber ein kleiner Juniorpartner unter dem Flügel der CDU, als dass sie selbst gestalten wollen. Also insofern, da ist noch nichts entschieden.
Also unrealistisch, dass Herr Machnik irgendwann Ministerpräsident wird und die SPD als dritte Kraft aufrückt und die Linken hinter sich lässt?
das ist erstmal völlig unrealistisch, glaube ich. Die Entwicklung dürfte ja nach den Ereignissen der letzten Wahl, wo ja viele auch SPD-Leute enttäuscht waren oder SPD-Wähler, dass der Wechsel an der Spitze sich nicht vollzogen hat in diesem Land. Da könnte sogar der SPD, kann ich mir vorstellen, am Ende negativ ausgelegt werden hier, dass sie noch weiter absackt, was ja die Leute nicht stört. Die Schamgrenze ist ja nach unten relativ weit. Schauen Sie nach Sachsen, mit wie viel wenigen Prozenten man auch an Regierungen sich beteiligt hat. Also ich glaube nicht, dass da sich was tut. Die Frage wird sein, hat man je den Mumm? Beim letzten Mal hätte man es ja machen können. Herr Matschi hätte Ministerpräsident werden können als kleinerer Partner mit der Linken zusammen. Dazu hat er einfach nicht die Kraft gehabt und auch nicht den Mut und höchstwahrscheinlich hat er auch Angst gehabt, dass der Ramelow ihn letztlich an die Wand spielt. Also insofern sei jetzt mal in der Linken insgesamt bis in die Grünen hinein rechnet niemand damit, dass die SPD zu neuer Kraft kommt.
Mhm. Kommen wir mal zu einer Zeit, als Sie noch aktiv Zeitung gemacht haben. Da sind Sie sicher auf den ehemaligen Innenminister Christian Köckert getroffen. Wie haben Sie ihn als Mensch erlebt? Ist er so ein arroganter Typ, wie ich ihn manchmal erlebe, oder ist das nur Fassade?
Beides. Natürlich ist das Arroganz oftmals auch ein Abwehrmittel. Das heißt, auf diese Art und Weise versucht man, sich Menschen fernzuhalten. Er ist in die Politik gekommen als Pfarrer. Das ist immer schon so ein bisschen kompliziert. Ich bin da kein großer Freund davon, weil ich glaube, der Pfarrer ist kein einfacher Beruf, sondern es ist eine Berufung. Und wenn man das ernst meint, kann man da sehr schwer mit Intrigen und anderen Dingen arbeiten. Das hat er ja nur als Fraktionsvorsitzender gemacht. Er war einer der drei Prinzen, die Herr Vogel ausgerufen hatte. Das heißt, Herr Althaus, Herr Köckert und Herr Trautvater hätten ihn alle angeblich beerben können. Das war nie der Fall. Althaus war schon immer der Favorit, allein schon, weil er katholisch war. Aber Herr Köckert hat sich da Hoffnung gemacht und ich habe das Gefühl, dass er das auch ernsthaft betrieben hat. Er ist vom Typ her jemand, das gibt es immer mal im Leben, er hält die anderen für dumm. Und manchmal ist es so, dass die Leute aus Anstand sagen, naja, ich widerspreche mal hier an dieser Stelle nicht, weil es sonst ein Eklat gibt und dann verliert das Gesicht. Aber das hat er öfter mal gemacht. Wir hatten ja damals die Geschichte mit der Aufdeckung der Beziehungen des Verfassungsschutzes mit Spitzenleuten der NPD. Damals dieser Brandt, der war ja ein Verfassungsschutzmann, also ein geführter Spitzel. Und der hat bis zuletzt, obwohl der wusste, wir haben alle Beweise, wir haben die Fotos über das Treffen in Coburg hingelegt, auf dem Tisch hat er gesagt, das gibt es nicht. Das heißt also, jemand auch, der nicht einsichtig ist, der nicht in der Lage ist, auch schnell zu reagieren. Insofern passt das gut in das Bild rein, dass der einfach aus dem Ministerium hat 1000 Seiten mitgehen lassen.
Mhm. Da muss er doch aber sich einsichtig zeigen, wenn er also den sogenannten Gasser-Bericht, also 1000 Seiten, brisantes, geheimes Material, was andere gern hätten, um die Nazimorde aufzuklären, er hat das zu Hause lagern. Da muss er doch demütig sein und zumindest sagen, also so geht's nicht, da habe ich einen Fehler gemacht.
Nein, ich glaube ich nicht. Das liegt nicht in der Natur von dem Mann. Er hat sich sicher gefühlt und kann sich nicht vorstellen, dass irgendjemand es wagt, ihn zu besuchen und danach zu schauen. Es ist ja ohnehin die Frage, ob diese Aktion, die da von der Polizei gestartet worden ist, tatsächlich mit seinen Wirtschaftsgeschichten zu tun hat, die immer mal Anlass geboten haben für Diskussionen darüber, ob Herr Köckert da sauber ist. Dass möglicherweise das nur ein Vorwand war und dass sie genau aus diesem Grunde gezielt dort vorgegangen sind, um das zu finden, weil in der Diskussion, in der Aufklärung dieses Terrortrios natürlich seine Zeit als Innenminister wichtig ist und da sind ja auch Fehler gemacht worden, da gibt es ja gar keine Frage. Und es ist ja nicht auszuschließen, dass er mit Verweis auf brisantes Material, das er hat, versucht hat, Untersuchungen in seine Richtung irgendwie abzuschütteln. Also ich glaube schon, es ist nicht falsch anzunehmen, dass es nicht zufällig ist, dass die Polizei bei einem Einsatz bei ihm das gefunden hat.
Bleiben wir mal bei Verflossenen, bei Leuten, die nicht mehr aktiv in der Politik sind. Herr Wulff ist ja immer noch wieder ein Thema. Ich dachte, da ist endlich mal Schluss, aber da kommen doch immer wieder neue Sachen zum Vorschein, die dann doch die Menschen aufregen, oder?
Naja, es kocht ja erstmal mit dem Geld. Also ich sag mal, früher hatten wir eine Situation, ein älterer Herr wurde Bundespräsident und vielleicht sein Vorgänger hatte noch gute Zeit. Aber das war es dann auch. Also ich bin ja fast der Meinung, wir müssen die Verfassung ändern, dass die Bundespräsidenten nicht jünger als 90 Jahre sein dürfen, damit sie nicht 30, 40 Jahre lang im Lande rumtappeln, ohne dass tatsächlich der Steuerzahler, der das bezahlt hat, einen Sinn darin erkennen kann. Also diese 500.000, die der Herr Wulff jetzt jährlich kostet, das können Sie sich ja einfach ausrechnen, wenn der das durchschnittliche Alter eines durchschnittlichen Deutschen erreicht, dann sind das ja schnell mal 20, 30 Millionen, die das kostet, ohne dass er tatsächlich ja etwas machen kann. Der Mann ist ja verbrannt im Großen und Ganzen. Also das ist schon mal für viele Menschen ein Aufreger. Das Geld anderer interessiert immer und man ist da auch immer hämisch an dieser Stelle. Aber dass dann die kleinen Geschichten von Herrn Wolf weitergehen mit seiner Frau und dieser Einstellung, die sehr ungewöhnlich ist für diese Branche, die normalerweise nur Leute entlässt, aber nicht einstellt. Also das Ganze schmeckt ja nach wie vor nach diesen Schnäppchenjagen. Insofern sage ich jetzt mal, bestärkt es einfach die Situation, der Mann war da an der Stelle nicht zu halten.
Das sind ja Peanuts, diese 20 Millionen im Vergleich zu den Milliardensummen, die im Spiel sind, wenn es um die Griechenlandhilfen geht.
Also, Herr Rose, ich glaube, die 20 Millionen für uns beide und auch für ein paar Zuhörer aufgeteilt, ach, wir würden uns auch über Peanuts freuen.
Ja, so ist das. Wir haben ja häufiger schon über die Euro-Krise, über Griechenland-Krise gesprochen. Und da wird ja in den Medien immer suggeriert, wir, die Deutschen, zahlen an die Griechen. Und das sind Milliardenhilfen. Wenn man mal genauer hinschaut, sind es ja nur 15 Milliarden im Vergleich gewesen. Und eben alles andere sind Bürgschaften. Und da wird das Märchen vom deutschen Zahlmeister erzählt, auch in den deutschen Medien. Das ist ja nicht ganz stimmig.
Ich muss hier mal ganz kurz einhaken. Es sind nicht die Medien. Es gibt genauso wie es nicht die Lehrer gibt und nicht die Bäcker. Es gibt gute, schlechte Bäcker und so gibt es auch bei den Medien unterschiedliche Häuser. Es gibt ein großes Interesse, Boulevard, speziell der Bild-Zeitung, natürlich an so einem Thema auch so ein nationales, überhebliches Gefühl zu nähren und daran sich sozusagen vielleicht auch irgendwas zu verdienen. Also ich glaube schon, dass da vieles übertrieben wird und Sie haben vollkommen recht. Bis jetzt ist die ganze Krise für Deutschland eigentlich, wenn man es unterm Strich zieht, ein großes Geschäft. Allein die Abwertung des Euro, gegen den ja spekuliert wird, das dürfen wir ja nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass das nur die Frage der Schulden ist. Das ist es an der Oberfläche. In Wirklichkeit läuft ja eine ganz große, fast kriegerische Aktion gegen den Euro-Raum und gegen den Euro. Man spekuliert wie auf einem Pferderennen. Wenn der absolute Außenseiter gewinnt, verdient man am meisten an so einer Wette. Und wenn der Euro scheitert, darauf wetten viele, was im Augenblick nach wie vor nicht der Fall ist, dann verdienen die viel mehr, als wenn die ganz normale Kredite irgendwo vergeben, diese Hedgefonds. Und dieser Angriff findet permanent statt, aber Deutschland hat das Glück, eine gute Exportwirtschaft zu haben und die Abwertung des Euro beispielsweise, die führt dazu, dass die deutschen Exporte noch billiger werden. Das heißt, dass wir eine große Exportoffensive allein schon dadurch haben, dass diese Krise existiert.
Mhm. Trotzdem mal zurück zu dem Märchen Deutschland als Zahlmeister. So viel Geld ist nach Griechenland gar nicht geflossen. Ich habe einen Beitrag im Monitor gesehen letztens im WDR und da sind also Mitglieder aus dem Bundestag, aus dem Wirtschaftsausschuss interviewt worden. Die wussten relativ schlecht Bescheid. Das hat mich erschreckt.
Das muss Sie nicht erschrecken. Die Menschen sind so wie Sie und ich. Das heißt, da ist auch viel Oberflächlichkeit dabei und bis auf 2, 3, 4 Leute, die, sagen wir, ganz speziell sich mit den Dingen beschäftigen, glaube ich, dass viele einfach eine sehr oberflächliche Vorstellung von den Dingen haben und Fragen, die sie normalerweise stellen müssten, die wir als Laien nicht unbedingt stellen müssen, aber die als Fachleute, letztlich sind das ja dann, wenn sie in den Ausschüssen sitzen, ja auch Fachleute oder sollten es zumindest sein im Parlament, die stellen sie einfach nicht, weil sie auch Teil ihrer Partei, Politik sind, der Strömungen, der Stimmungen, der Umfragen und der ganzen Dinge. Es ist nicht im Augenblick nicht populär zu sagen, die Griechen sind ja nur das Symptom, die sind ja nicht wirklich der Ursprung dieser Krise. Der Ursprung der Krise ist die Spekulation. Das ist nicht populär, weil inzwischen auch schon wieder der Druck auf die Banken zurückgenommen worden ist. Das heißt, die Banken mussten ja bei der ersten Krise ja wenigstens selbst sich dran beteiligen an den Dingen und ihre Karten auf den Tisch legen, wenn sie Geld haben wollen. Das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt also, da hat sich einfach schleichend wieder eine Situation eingestellt, die so eigentlich nach 2008 nicht mehr vorkommen sollte. Und die Reformen auf dem Gebiet bleiben aus. Das heißt, es wird auch viel Lobbyarbeit geleistet. Das heißt, auch wenn bestimmte Schlagzeilen in den Zeitungen stehen, da werden auch Redakteure zum Teil mit Material versorgt, das eben halt auch so nicht stimmt.
Also wird uns das Thema weiter beschäftigen, fürchte ich, und da haben wir immer was zu besprechen, jeden Montag, kurz nach 9 hier bei Radio Frei.
Sieht so aus, Herr Rose, als ob nächsten Montag auch wieder Themen da sind. Also ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und den Zuhörern auch.
Ich Ihnen auch, noch einen schönen Tag. Tschüss.